Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ursprünglich wollte ich über ein anderes Thema sprechen. Ursprünglich hatte ich vor, über die Bibel zu reden. Wie wurde sie zusammengestellt? Wer hat darüber befunden, was da reinkommt und was nicht reinkommt, solche Dinge. Ich möchte es auch irgendwann nachholen. Überhaupt wollen wir in den nächsten Wochen so über solche grundlegende Dinge unseres Glaubens uns Gedanken machen. Dinge wie Dreieinigkeit, die Frage nach dem Leid, Allversöhnung und solche Dinge. Um das soll es uns da gehen. Aber heute möchte ich über etwas anderes sprechen. Ich habe gedacht, so der erste Gottesdienst im Gemeindehaus, da bringt mir etwas anderes noch auf den Herzen. Wenn man mich fragen würde, was wurde dir in deiner Ditzinger Zeit, in den Jahren, in denen du bisher da bist, welches Thema oder welcher Text wurde dir da am wichtigsten, jetzt in der Bibel, dann würde ich sagen, Lukas 15. Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, Lukas 15, hat jemand im Kopf, was da drin steht und was es da geht? Verlorener Sohn, genau, super. Hat jemand noch was weiteres im Kopf? Das ist genau richtig. Es sind drei Gleichnisse. Das eine ist das verlorene Schaf, dann die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und heute soll es tatsächlich um den verlorenen Sohn gehen. Ich habe da schon ein bisschen was dazu gesagt, als wir diesen gemeinsamen Gottesdienst hier in der Kirche hatten. Und wenn du da nicht da warst, dann hörst du das heute. Und wenn du da warst, dann ist es für dich eine Wiederholung. Aber das ist auch nicht schlimm, im Gegenteil. Man muss Dinge, so sagt man, 7-mal hören, bis sie so richtig sacken, bis man sie verinnerlicht hat. Insofern ist Wiederholung eine gute Sache. Und ich möchte auch was dazu sagen, es ging da um diesen jüngeren, verlorenen Sohn. Und ich werde da kurz am Anfang mal sagen, aber vor allem geht es um diesen älteren Sohn. Und zu dem hatte ich gar nichts gesagt. Ich gebe es aber ehrlich zu, vor einigen Jahren habe ich auch schon über diesen älteren verlorenen Sohn gepredigt. Das ist aber tatsächlich schon 5 Jahre her. Und ich nehme an, die meisten wissen da nicht mehr so viel darüber. Und ich spreche auch ganz bewusst nochmal darüber, weil eben manche Dinge muss man mehrmals hören, damit man sie so richtig verinnerlicht. Und vor allem dieses Gleichnis, ich bin überzeugt davon, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir wirklich das Entscheidende verstanden aus der Bibel, aus Gottes guter Botschaft. Das ist ja wirklich ein super bekanntes Gleichnis, dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen, so will ich es lieber nennen. Auch wenn ich es schon lang kannte, gingen mir nochmal richtige Kronleuchter auf, als ich 2 Bücher gelesen habe. Das eine ist das und das andere ist das und die haben es beide ein neues Cover. Aber das sind die gleichen. Vor allem dieses Buch hier fand ich sehr spannend, weil das Ganze nochmal aus der nahöstlichen Perspektive so erzählt wird. Das ist das, was hier links abgebildet ist. Wenn man so das versteht, wie die Menschen das verstanden haben, die es damals gehört haben, als es Jesus zum ersten Mal erzählt hat, dann versteht man nochmal vieles mehr, was einem sonst gar nicht so klar ist. Es ist ja so, dieser jüngere Sohn, ich lese es jetzt gar nicht vor und erzähle es auch nicht so ausführlich, weil ich glaube, die Geschichte ist bekannt, aber dieser jüngere Sohn, der hat überhaupt keine Chance, wieder zurückzukommen in sein Dorf, weil er eben gesagt hat, Vater, gib mir dieses Erbe, und er hat dann das ganze Erbe genommen und ist in ein fernes Land gezogen, hat es dort verschleudert, hat es verbraucht. Und so ist ganz klar, wenn man das so aus dieser nahöstlichen Perspektive sieht, er hat keine Chance, wieder zurückzukommen. Er kommt aber doch auf die Idee, wieder zurückzugehen. Und jetzt ist entscheidend, was da in Lukas 15, Vers 20 steht. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als er aber noch weit entfernt war, das bedeutet, dieser Sohn, der war noch außerhalb des Dorfs. Der Vater sieht ihn dort noch außerhalb des Dorfs und er verlässt sein Dorf, seine gewohnte Umgebung und läuft auf ihn zu. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Vater und Sohn überhaupt zusammenkommen können, denn wäre der Sohn ins Dorf gekommen, dann hätte die ganze Dorfgemeinschaft danach geschaut, dass der keinen Fuß in das Dorf setzen kann. Es war völlig unvorstellbar, dass der Vater den Sohn wieder annimmt, aber es war auch ganz klar, das ganze Dorf würde danach schauen, dass der nicht mehr reinkommt, weil er Schande über das ganze Dorf gebracht hat. Es war nicht nur eine Sache zwischen Vater und Sohn, sondern eben auch für das ganze Dorf war es eine Schande. Dass der Vater rausrennt, das ist die einzige Möglichkeit, wie Vater und Sohn wieder zusammenkommen können. Die Aktion geht vom Vater aus. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir haben keine Chance, zu Gott zu kommen. Ganz schlicht und ergreifend, weil unsere Sünde uns von Gott trennt. Die einzige Möglichkeit, dass wir wieder zu Gott kommen, ist die, dass Gott aktiv wird. Und genau das hat er getan. Er hat seine gewohnte Umgebung verlassen, den Himmel, und ist zu uns Menschen gekommen. Das ist das, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Er ist sozusagen auf uns zugerannt und hat das getan, was dieser Vater hier im Gleichnis tut, nämlich, dass er uns Menschen in die Arme nimmt, wenn wir das zulassen. Und jeder, der das eben möchte, der kann sich jetzt vom Vater in die Arme schließen lassen. Und so unvorstellbar das ist, dass dieser Vater rausläuft aus diesem Dorf, so unvorstellbar ist es, dass ein Gott den Himmel verlässt und zu seinen Menschen kommt. Aber Gott macht das aus Liebe zu dir und zu mir. Und der nächste Vers, der ist auch sehr entscheidend. Da heißt es ja, willst du nicht weitergehen? Also im nächsten Vers ist auf jeden Fall die Rede, dass der Vater sagt, schnell bringt das Gewand und den Ring und die Schuhe und legt es dem Sohn an. Das ist sehr symbolträchtig. Zum einen natürlich, er kriegt ein neues Gewand, nicht mehr die alten Klamotten, aber zum anderen, er bekommt einen Ring angesteckt. Und dieser Ring, der war nicht nur irgendwie ein schönes Schmuckstück, sondern dieser Ring war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Siegelring. Das bedeutet, der Sohn, der konnte wieder rechtskräftige Verträge im Namen der Familie schließen. Er konnte sein Siegel aufdrücken. Und das bedeutet, er war nicht nur irgendwie jetzt ein Tagelöhner oder irgendwas, sondern er war ganz rechtsmäßig als Sohn eingesetzt. Und genauso die Schuhe, die er bekommt. Tagelöhner sind barfuß gelaufen, Mägde sind barfuß gelaufen. Söhne haben Schuhe bekommen. Er ist rechtmäßig als Sohn eingesetzt. Wenn du dich von Gott in die Arme schließen lässt, wenn du das annimmst, dann bist du ganz rechtmäßig Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und ich wünsche dir und mir, dass wir uns darüber so richtig freuen. Dass wir dankbar sind, aber dass mich auch wirklich so diese tiefe innere Freude erfüllt über diese Liebe Gottes. Und ich meine, das ist so dieser erste Schwerpunkt in diesem Gleichnis. Und das ist auch das Erste, was mir so für uns als Gemeinde wichtig ist, für dich und für mich, dass wir uns richtig freuen und uns von Gott in die Arme schließen lassen und bei ihm auftanken. Und aus dieser großartigen Beziehung mit dem Vater leben. Wir haben es vorher gesungen, so dieses mutig komme ich vor den Thron und eben, ja, ich lasse mich von dir in die Arme schließen. Das war der jüngere Sohn. Uns geht es jetzt heute vor allem um den älteren Sohn, nur den älteren versteht man eben nicht so ohne den jüngeren. Und außerdem ist bei den jüngeren eben ein wichtiger Schwerpunkt, deswegen haben wir jetzt den Jüngeren auch kurz angeschaut, aber jetzt geht es um den älteren Sohn. Um das mit dem älteren Sohn zu verstehen, wollen wir uns den Anfang von diesem Kapitel anschauen. Das ist sehr wichtig, weil Lukas gibt uns da wichtige Infos, bevor eben diese drei Gleichnisse kommen. Es geht hier los. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und dann kommt dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf und dann kommen noch weitere zwei Gleichnisse. Aber erstmal wollen wir diese Verse nochmal anschauen. Wir melden, es gibt hier zwei Gruppen von Menschen. Zum einen die Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. Zolleinnehmer und andere, die als Sünder galten, bei Luther heißt es die Zöllner und Sünder. Also, wenn ich an Zolleinnehmer denke, so Zollbeamte, würde ich sagen, so schlechte Menschen sind es eigentlich nicht, oder? Sie sind ganz anständig und die gucken so nach Recht und Ordnung. Damals war es ein bisschen anders, weil ein Zolleinnehmer, der war einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Wenn man als Jude mit den Römern zusammengearbeitet hat, dann war das natürlich schon mal ganz schlecht angesehen. Und wir merken auch, das waren irgendwie Leute, denen war ihr Volk ein bisschen egal, denen ging es hauptsächlich darum, gut zu verdienen. Ob sie da jetzt, ja, ihr Volk so ein bisschen auch mal übers Ohr hauen und so, ist nicht ganz so gut. Hauptsache, ich verdiene gut. Hauptsache, ich habe Geld und kann das Leben genießen. Das war so ein bisschen diese Gruppe. Und dazu gehörten eben diese Leute, die als Sünder angesehen werden. Wir wissen, jeder Mensch ist Sünder, aber die, die eben so besonders als Sünder angesehen wurden, die hatten natürlich einen Lebensstil, der war wahrscheinlich besonders anstößig, besonders ausschweifend. Und so Zöllner und Sünder, die werden so in einem Zug genannt, das ist die eine Gruppe. Ganz anders ist die andere Gruppe von Menschen, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben wir ja häufig so negativ abgespeichert. So von dem, was wir in der Bibel so gelesen haben. Aber ich möchte es immer wieder betonen, vieles bei denen war richtig gut. Wisst ihr, wo das Wort Schriftgelehrter zum ersten Mal vorkommt? Wer als erstes als Schriftgelehrter genannt wird? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich glaube, man kann es nicht wirklich wissen. Ah, super, Mensch, 100 Punkte. Weil, wenn wir drei Merci nachher müssen. Esra, genau. Esra ist der Erste, der Schriftgelehrte genannt hat. Jetzt, wer war Esra? Esra, ein Mann im Alten Testament. Und manche haben das vielleicht im Kopf. Der war richtig, richtig gut. Er war einer von denen, der das Volk von Babylon wieder zurückgeführt hat und der begonnen hat, den Tempel zu bauen, also der das geleitet hat. Und er war einer, der sich eben richtig gut in den Heiligen Schriften auskannte und deswegen wurde er Schriftgelehrter genannt. Unter seiner Zeit, wo er eben da so für die Leitung zuständig war, da gab es so eine kleine Erweckung, also dass die Leute sich wieder neu hingewendet haben zu Gott. Esra konnte es sehen, dass er sich in der Schrift gut auskannte, was richtig Gutes bewirken. Insofern Schriftgelehrte grundsätzlich mal richtig gut. Und die Pharisäer, das waren ja eigentlich so eine religiöse Gruppe im Judentum und viele von den Schriftgelehrten gehörten zu den Pharisäern. Also so, das hing so eng miteinander zusammen. Auf jeden Fall, denen war es auch wichtig, sich gut in der Bibel auszukennen und eben genau sich an das zu halten, was da in den Schriften steht. Leute, die sich gut auskennen, denen die Sache Gottes wichtig war. Das ist diese zweite Gruppe. So, wer ist jetzt von diesen beiden Gruppen von Jesus angezogen? bei diesen paar Versen. Erstaunlicherweise diese Gruppe. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Und die andere Gruppe, die hat sich daran gestört, warum Jesus sich mit denen abgibt, und hat sich letztlich an Jesus gestört. Kurze Zwischenfrage: Wie ist das in unserer Gemeinde? Wie ist das in unseren Gemeinden? Wer ist da eher anzutreffen oder wer fühlt sich eher angezogen von der Gemeinde? Ist es eher die Gruppe oder eher die Gruppe? Ich würde sagen, eher die Gruppe, die sich ausdehnt in der Bibel häufig, denen auf jeden Fall Gottes Sache wichtig ist. Das ist auch gar nicht verkehrt, wir kommen da nachher nochmal drauf. Nur interessant ist es, bei Jesus ist es andersrum. Da sind die angezogen und die anderen abgestoßen. Wie gesagt, wir kommen nachher nochmal drauf. So, jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und es ist ja so, ein Schaf geht verloren, der Hirte sucht voller Einsatz und so. Und dann tatsächlich erfindet es und er freut sich richtig, trägt es nach Hause und lädt seine Nachbarn und Freunde ein und sagt, hey, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Wir machen ein Fest und sind Lampenarten und so. Ja, das steht nicht dabei. Aber auf jeden Fall richtig große Freude. Und dann kommt die zweite Geschichte. Eine Frau hat 10 Silbermünzen. Das ist wieder so das gleiche Prinzip, ja. Sie hat 10 Silbermünzen und eine Münze geht ihr verloren. Und sie sucht sie überall. Ja, auch da wieder. Sie sucht sie überall, stellt das ganze Haus auf den Kopf. Können auch wir heute noch gut und so reinversetzen, gell. Kennen wir auch. Schlüssel geht verloren, Geldbeutel geht verloren, irgendwas. Man stellt das Haus auf den Kopf. Und dann haben wir es gefunden und wir freuen uns richtig. Bei der Frau heißt es, die ruft ihre Nachbarinnen und ihre Freundinnen und sagt, hey, freut euch mit mir, ich habe die Münze gefunden. Und sie macht ein großes Fest, haut das ganze Geld auf den Kopf, die 10 Münzen. Und dann, nein, das steht ja auch nicht drin. Aber auf jeden Fall, großes Fest, große Freude, das ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und dann kommt Jesus mit dem dritten Gleichnis und da fängt es auch wieder gleich an. Aber ich werde euch gleich die Frage stellen, was anders ist. Und zwar geht er auch was verloren. Nämlich dieser jüngere Sohn. Der geht ja in ein fernes Land und verdeutet da dieses Erbe. Und ein fernes Land, das ist ein wichtiges Detail, weil das bedeutet für die Juden, der hat es jetzt nicht mal im eigenen Land ausgegeben, sondern irgendwo bei den Heiden, außerhalb von Israel. Es ist ja schon schlimm, dass er das Erbe vergeudet, aber jetzt auch noch bei den Heiden. Und dann kommt er, das lebt dann saus und braus, das Geld ist aus, und dann kommt auch noch diese Hungersnot, und jetzt muss er die Schweine hüten. Aus jüdischer Sicht noch schlimmer wie für uns, weil die Schweine sind ja unreine Tiere. Juden halten gar keine Schweine. Jetzt, wenn er die Schweine hütet, dann ist eindeutig klar, das ist hier der verloren ist. Aber was ist jetzt anders bei diesem Gleichnis? Und ich frage herzlich so in die Runde, ihr dürft da gerne antworten. Was ist anders bei diesem Gleichnis zu dem anderen Gleichnis? Da ist so manches, genau, ihr dürft gerne verschiedene sagen. Ich habe da vor 5 Jahren schon drüber gepredigt und habe das da auch schon mal gesagt. Spaß. Ich wüsste das sicherlich auch nicht mehr. Ja, es gibt einen zweiten Sohn, eine zweite Linie, ganz genau. Nochmal was anderes, eine andere Situation. Genau, der Sohn macht sich alleine auf, wird nicht irgendwo weit entfernt gefunden, sondern er macht sich alleine auf. Genau, anders als beim Schaf oder der Münze. Sag hier,
Schuld im Spiel.
Schuld im Spiel, genau. Der hatte sich ganz bewusst entschieden für diese Sache mit dem Erbe und das Weggeben. Eins, auf was ich wahrscheinlich selber auch nicht gekommen wäre, da haben mir auch wieder die Bücher geholfen. Bei diesem Gleichnis gibt es niemanden, der sucht. Der Vater steht da und hält Ausschau, aber es gibt niemanden, der aktiv losgeht und sucht. Hätte es jemand gegeben, der hätte suchen können, da denkt man vielleicht, naja, der Vater hätte suchen können. Aber ich sage euch, es hätte noch jemand anderes gegeben, der hätte suchen können. Das ist der ältere Bruder. Aber der ältere Bruder kam natürlich überhaupt nicht auf die Idee. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen überraschend, warum soll der ältere Bruder auch losgehen, ihn zu suchen? Das ist doch auch völlig abwegig. Wäre der ältere Bruder ein guter, ein wahrhaft guter älterer Bruder gewesen, dann wäre er losgegangen und hätte seinen jüngeren Bruder gesucht. Ob der dann darauf eingegangen wäre, wieder mit zurückzukommen zum Vater, das ist eine andere Frage. Er hätte schon diese Erkenntnis gebraucht, ich bin schuldig geworden gegenüber meinem Vater. Aber egal, ob der jetzt sich darauf eingelassen hätte oder nicht, er hätte es zumindest versucht, ihn zu suchen und ihn dann wieder zurück zum Vater zu bringen. Wenn Jesus dieses Gleichnis diesen Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt, und denen hat das vor allem erzählt, die andere Gruppe hat natürlich auch zugehört, aber wenn er das denen erzählt, dann sagt er damit auch, ich bin der wahre ältere Bruder. Ich bin der, der die jüngeren Brüder und Schwestern sucht und versucht, zum Vater zurückzubringen. Hat er das noch im Kopf in diesen zwei Gruppen? Zöllner und Sünder, Pharisäer und Schriftgelehrte. Das ist kein Zufall, dass Jesus das Gleichnis mit zwei Brüdern erzählt. Weil beide Brüder stehen für eine dieser Gruppen. Der jüngere Bruder, der das Geld nimmt und ins Haus und Haus lebt, der steht für diese Gruppe. Und der ältere Bruder, der immer beim Vater ist, der mitarbeitet, der anständig ist, der nicht die Gebote übertritt, der steht für diese Gruppe. Und Jesus sagt eben zu dieser Gruppe, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, stört euch doch bitte nicht daran, dass ich mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft habe, mit ihnen esse, sondern nehmt euch doch vielmehr ein Beispiel an mir. Weil ihr seid die älteren Brüder, die eigentlich einen Blick und ein Herz für die Jüngeren haben sollten und die sich zurück zum Vater bringen sollten. Ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Wenn du diese Liebe des Vaters noch nicht angenommen hast, dich noch nicht in die Arme des Vaters hast schließen lassen, dann gehörst du zu dieser Gruppe. Und dann hast du es eigentlich ein bisschen einfacher, weil dann kannst du heute einfach sagen, ja, ich will diese Liebe des Vaters annehmen. Ich möchte mich von ihm in die Arme schließen lassen, Vergebung der Schuld annehmen und in dieser Gemeinschaft mit dem Vater leben. Er feiert ja dann dieses Fest und genau darum geht es, in Gemeinschaft mit dem Vater ein Fest zu feiern, mit ihm zusammenzuleben. Und wenn du das schon lange so angenommen hast, dann gehörst du zu dieser Gruppe, zu diesen älteren Brüdern. Und dann möchte ich dir sagen, möchte dich bitten, und ich nehme mich da mit rein, aber ich habe die herzliche Bitte, sei ein guter älterer Bruder. Und an der Stelle können auch die Frauen Brüder sein, in dem Fall. Sei ein guter älterer Bruder, der ein Herz hat für diese jüngeren Brüder und Schwestern. Der versucht, ihnen Liebe zu zeigen. Der versucht, sie einzuladen zum Vater in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Auch wenn diese jüngeren Brüder vielleicht so ganz anders leben als wir. Vielleicht so ganz andere Moralvorstellungen haben als wir. Und überhaupt vielleicht gar nicht so zu dir passen, zu mir passen. Aber ich bitte dich, dass wir dieses Herz für diese Menschen haben. Und ich möchte aber auch betonen, ich denke jetzt da nicht nur irgendwie an solche, die so ein ganz verrücktes Leben haben oder an Obdachlose oder wie auch immer, an die auch, definitiv gehören die auch mit dazu, aber die jüngeren Brüder, das können auch die ganz anständigen, gut situierten, netten, wohlhabenden Nachbarn von uns sein, die eben auch vom Vater weggelaufen sind oder den Vater gar nicht kennengelernt haben. Und es gilt, dass wir ein Herz für sie haben, egal wie sie sind. Neben dem, dass ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde, dass du und ich, dass wir diese Liebe des Vaters so richtig in uns aufziehen und darüber begeistert sind, wünsche ich mir das andere, dass wir so dieses Herz für diese Menschen haben. Und ich fände es toll, wenn wir so sagen könnten, wir sind so eine Lukas 15 Gemeinde, die eben aus dieser Liebe heraus leben und die diese Liebe weitergeben. Jetzt habe ich bisher noch gar nicht so sehr viel vom Bibeltext vorgelesen. Das liegt daran, dass es stark um das geht, was nicht dasteht. Eben, dass dieser ältere Bruder nicht gesucht hat. Und wenn es nicht dasteht, kann ich es halt nicht vorlesen. Aber im zweiten Teil geht es ja auch um den älteren Bruder. Und das möchte ich uns noch lesen, das wollen wir uns noch so kurz anschauen. Ich möchte es euch einfach vorlesen, mal ohne, dass es hier an der Leinwand steht. Ihr könnt euch da so selber mit reinversetzen. Das ist Lukas 15, Abvers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du wirst das Mastkalb wünschen. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich muss nicht mehr dazu sagen, dass der ältere Bruder keinen Blick für den jüngeren Bruder hat. Das merkt man hier ganz deutlich. Aber was wir hier auch merken, ist, dass dieser ältere Bruder die Freude an der Gemeinschaft mit seinem Vater verloren hat. Oder das vielleicht überhaupt nicht im Blick hatte. Er sagt da ja so in Vers 29, zweiten Teil, du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und der Vater sagt ihm nachher in Vers 31, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich habe den Eindruck, er will sagen, Mensch, hast du das noch nicht verstanden? Das gehört doch alles dir. Du hättest mir doch jeden Ziegenbock nehmen können und feiern können. Und du hättest einfach dieses Leben hier bei mir genießen dürfen. Neben der Arbeit und neben all dem, wo du dich auch ganz toll einbringst. Weil dieser ältere Sohn, der war mit Sicherheit ein guter Arbeiter. Auch hier, er ist vom Feld gekommen. Er war bei der Arbeit. Aber er hat es nicht aus der Freude heraus getan, sondern aus irgendeinem Pflichtbewusstsein. So kann es uns auch gehen, wenn wir bei Gottes Sachen mitarbeiten, dass wir es irgendwie tun, weil wir denken, wir müssen es halt tun. Aber ich wünsche mir, dass wir es aus dieser Freude und aus dieser Dankbarkeit heraus tun. Ich stelle mir vor, dass es bei dem jüngeren Sohn so war. Die haben dieses Fest gefeiert und wenn der Vater ihn am Tag danach gefragt hat und gesagt hat, wir gehen raus aufs Feld, kommst du mit, hilfst du mit, da hat er bestimmt gesagt, ja klar, ich bin dabei. Und ich glaube, er hat voller Freude über diese Beziehung beim Vater mitgeholfen. Wenn dir die Freude in der Mitarbeit fehlt, dann lass dich neu von Gottes Liebe füllen. Und das andere, dieser ältere Bruder, der sagt, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Diese Anordnungen des Vaters, waren die gut oder schlecht? Die waren auf jeden Fall gut. Und wenn wir es übertragen, die Anordnungen Gottes, die sind gut, Gottes Gebote sind gut. Und insofern ist es gut, Gottes Gebote zu halten. Ich bin ein richtiger Fan von Gottes Geboten. Weil ich einfach fest davon überzeugt bin, wer nach Gottes Geboten lebt, der hat langfristig gesehen das bessere Leben. Ich bin da echt ein richtiger Fan, aber es gibt eine Gefahr, nämlich, dass man sich an Gottes Gebote hält und darüber den Blick für diese jüngeren Brüder verliert. Und dass man vielleicht in so eine gewisse Selbstgerechtigkeit reinkommt. Wer keine Fehler macht oder meint, er macht keine Fehler, der braucht auch die Vergebung vom Vater nicht. Und insofern ist das eben ganz entscheidend wichtig, dass wir gerne diese Gebote Gottes halten, aber bitte nicht den Blick für die jüngeren Brüder und Schwestern verlieren. Jetzt möchte ich nochmal auf das kommen. Ich habe vorher gefragt, wer fühlt sich eher angezogen von der Gemeinde, wie wir es sind. Es ist ganz normal, dass die Leute sich hier finden, denen Gottes Sache wichtig ist und die Gottes Gebote halten. Das ist ja gut und richtig. Nur eben wichtig, dass wir dann den Blick für die anderen nicht verlieren und dass wir so eine Atmosphäre schaffen, dass einfach jeder mitkommen darf. Dass es so ist wie bei Jesus, dass die andere Gruppe sich eben angezogen fühlt. Und die Dramatik in diesem Gleichnis ist ja die, dass der jüngere Sohn zusammen mit dem Vater das Fest feiert und der ältere Sohn außen vor ist. Und dann bleibt das Gleichnis ja so offen. Also ich habe es bis zum Schluss vorgelesen, da hört es auf. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass Jesus das nicht weiter erzählt. Jetzt, wie ist es denn? Kommt der ältere Sohn noch mit rein oder nicht? Aber ich bin mir sicher, Jesus hat das ganz bewusst offen gelassen, weil er diesen schriftgelehrten Pharisäern sagen wollte, schreibt ihr bitte das Ende dieser Geschichte selber mit eurem Leben und entscheidet ihr, ob ihr bei diesem Fest des Vaters dabei sein wollt. Aber das geht immer nur mit den jüngeren Brüdern und Schwestern zusammen. In der Gemeinde habe ich es geschrieben, dass mir diese Predigt heute so besonders wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt sagt, ach, das war es doch aber eigentlich altbekannt. Ich hoffe, dass ich doch so ein bisschen was davon rüberbringen konnte und dass ich uns das als Gemeinde mitgeben kann. Lasst uns aus dieser Liebe des Vaters leben, uns immer wieder neu davon erfüllen und dafür dankbar sein, darüber uns freuen und lasst uns diese Liebe weitergeben. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich empfinde uns jetzt gar nicht so besonders gesetzlich oder so verschlossen gegenüber diesen jüngeren Geschwistern. Im Gegenteil, ich könnte eine ganze Menge gute Beispiele erzählen hier aus unserer Gemeinde. Aber vielleicht ist es bei dir und bei mir dran, dass das Feuer für diese jüngeren Brüder und Schwestern wieder neu entfacht wird. Und dass wir einfach das wieder im Kopf haben, das ist das, was uns ausmachen soll. Letztes Jahr hat mal jemand gesagt, der Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, muss uns auszeichnen. So ein guter Satz, was ich mir gleich aufgeschrieben habe. Der Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, muss uns, damit sind wir als SV Ditzingen gemeint, muss uns ausfallen. Und vielleicht möchtest du es Gott sagen, dass er das Feuer wieder neu entfachen soll. Vielleicht willst du es ihm einfach ganz bewusst auch nochmal so sagen, dass du dich neu ihm hingeben möchtest und dass er und seine Sache wieder so die erste Priorität in deinem Leben haben soll. Und wenn das so ist, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, für dich in der Stille so ein Gebet zu sprechen, das ich hier an der Leinwand gleich einblenden werde. Ich möchte nur noch kurz davor sagen, ich habe bewusst gedacht, wir sprechen das jetzt nicht alle zusammen, sondern soll nur derjenige sprechen, dem es wichtig ist. Und so möchte ich es uns einmal vorlesen und dann, wer möchte, kann das ja für sich in der Stille dann sprechen. Guter Gott, ich danke dir für deine überwältigende Liebe zu mir. Danke, dass du den Himmel verlassen hast und zu uns Menschen hier auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit meine Sünden vergeben sind. Ich bitte dich, dass du das Feuer für deine Sache neu in mir entfachst und ich möchte dir heute mein Leben neu hingeben. Ich möchte deine Sache zu meiner Sache machen. Du sollst die erste Priorität in meinem Leben haben. Die Liebe zu den Menschen, die dich noch nicht kennen, soll mich bestimmen. Danke für deinen Geist, der in mir lebt und mir Liebe und Mut gibt. Wenn du willst, kannst du das jetzt für dich so in der Stille geben. Wenn du das gebetet hast, dann will ich dir das zusagen, was Paulus in Epheser 3, Vers 20 schreibt. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Das sollst du wissen, dass du nicht allein bist, sondern der Heilige Geist um dir lebt. Und er kann mehr tun, als wir bitten und hoffen können. Herr Jesus, ich bitte dich, nochmals darum, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du uns Liebe gibst für die anderen Menschen, dass du gute Ideen uns gibst, dass du uns Mut gibst, andere zu dir einzuladen und das alles zu deiner Ehre. Amen.